Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache Groove, deinem Musiker-Podcast mit Andy.
Und Dustin.
Moin.
Moin.
Na, bist auch schon nass geworden heute?
Nass geworden, ja, aber eher von innen als von außen, weil meine süße Tochter meinte heute, es wirklich mal auszuprobieren, das wie spät kann man denn aufstehen Game wirklich komplett auf Level 10 durchzuspielen. Und ich habe tatsächlich einen neuen Geschwindigkeitsrekord gebrochen mit dem Fahrrad. Und dazu muss ich immer sagen, ohne E-Bike mit Anhänger und Kind drin. Und ich hatte auf der Strecke von zu Hause bis zur Kita, das sind ziemlich genau 5 Kilometer, 23,2 km/h Durchschnitt. Ich glaube, das ist offiziell schnell mit einem Anhänger hinten dran, ohne Elektrounterstützung.
Ah.
Dementsprechend, ja, ich bin auch nass geworden, aber das kam eher von innen.
Ah ja, nee, ich bin bei schönstem Sonnenschein hier irgendwie gerade zu Fuß los und dann kam es runter. Aber naja.
Ja, es sieht gerade so ein bisschen herbstlich aus, fühlt sich halt nur überhaupt nicht herbstlich an, sondern eher so dicke Luft und so, ne?
Ja, ja, es ist ja hier in NRW haben wir jetzt ja quasi noch, also ich denke jetzt ja mittlerweile schon wegen des Unterrichtssystems völlig verrückt, wie schnell das ist, dass man alles in A- und B-Wochen denkt. Hast du das auch gehabt nach der Systemumstellung?
Ja. Ja, ja.
Genau, also jetzt ist halt quasi ja nächste Woche noch einmal B-Woche mit Practice-Sessions und dann noch eine A-Woche mit Einzelunterricht und dann sind Ferien, aber ein paar meiner Schüler, Schülerinnen, die noch ungebunden in Sachen Kinder sind, fahren natürlich noch schnell, bevor die Ferien anfangen. Das heißt, die habe ich teilweise diese Woche dann schon in die Ferien verabschiedet, verrückt.
Ja, total, total. Es ging dann doch jetzt. Ich meine, Mai und Juni geht ja irgendwie immer alles schnell und ist immer alles viel durch diese, ich sag das jetzt mal, Feiertagssaison zum einen, aber natürlich ja auch, weil die Gig-Saison ja auch im vollen Gange ist. Also man ist ja ständig irgendwie unterwegs und im Tunnel so, ne? Also gegen mir zumindest so. Jetzt am Wochenende hatte ich tatsächlich frei und das war auch total cool, weil ich war mit meiner Tochter alleine zu Hause, Strohwitwer quasi. Und dann war es ja schon warm. Ja? Und ich sag mal, so ein Garten, wo man sich abkühlen kann, ist schon schön. Hätte jetzt in der alten Wohnung weniger Spaß gemacht, da bin ich ehrlich. Und ich glaube, ihr habt auch die Badesaison eröffnet, ne?
Ja, der Pool ist auf jeden Fall im Dauereinsatz, wobei Pool immer noch hier aufblasbar Dings, also nichts zu dramatisch Großes heißt.
Ja, man muss ja priorisieren. Man kann ja nicht gleichzeitig Helikopterlandeplatz und festbetonierten Pool haben.
Genau. Dafür reichen die Podcast-Millionen dann auch nicht.
Nee. Ja. Anyway, ja, wollen wir ins Thema reingehen?
Ja, komm.
Wir wollen ja heute so ein bisschen drüber sprechen, wie man ja in so eine neue Stilistik einsteigt, wo man sich noch so überhaupt nicht auskennt. Und bevor wir, sage ich jetzt mal, also von uns selbst auf andere versuchen zu schließen, möchte ich ganz gerne mit einer Einstiegsfrage starten. Und zwar möchte ich von dir gerne mal wissen, deine Meinung zu, was du meinst, worin besteht eigentlich die, in Anführungsstrichen, Signatur einer musikalischen Stilistik? Also was ist es für dich im Grunde genommen? Oder was ist es für dich vor allem nicht?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich habe als allererstes bei mir aufgeschrieben in meine Notizen, dass es am Ende doch immer erstaunlich viele Überschneidungen bei den Grundlagen in egal welcher Stilistik gibt, weil man ich habe zumindest noch keine Stilistik mit Vierteltonschritten gespielt. Das heißt, am Ende des Tages hast du 12 Töne in einer Oktave, 7 unterschiedliche Töne in einer Tonleiter. Und in den meisten Fällen passen 16 Sechzehntel in einen Takt oder 8 Achtel oder 4 Viertel. Und das heißt, am Ende des Tages ist das halt, ich sage im Unterricht auch super oft den Satz hier, ne, Blues, Urgroßmutter der ganzen heutigen Geschichten. Und dann hast du zwar nicht immer ein 12-taktiges Blues-Schema irgendwo drin, aber dann ist es halt echt egal, ob du Deep Purple, Lenny Kravitz oder irgendeine Metal-Nummer hast oder irgendwas. Und das ist halt irgendwie so Blues-Vokabular. Und an der Stelle wird mal irgendwie Moll-Pentatonik über einen Dominant-Sept-Akkord gespielt. Und das hast du halt, das jetzt als ein Beispiel, aber generell, das jetzt an einem Ding festzumachen, ist eigentlich ganz oft irgendwie Attitude, so, ne? Also wie die Attitude irgendwie, wenn man jetzt Jazz spielt, ist irgendwie anders, als wenn man in einer Metal-Kapelle spielt, aber die Töne und eventuell auch Rhythmik, ja, sind gar nicht so unähnlich, keine Ahnung. Was meinst du?
Ich habe diese Frage ganz bewusst aufgemacht, weil es da zumindest in der Schlagzeugwelt häufig ja so ein Phänomen gibt, was ich bei meinen Schülern und auch bei Camps und so beobachte, dass da ja so irgendwie im Grunde genommen gedacht wird, die Signatur läge in der Rhythmik. Das ist bestimmt auch ein bisschen dem Fakt geschuldet, dass so Sachen gelabelt werden. Also wenn du dir so ein Buch kaufst, dann steht da Pop-Rhythmen, Rock-Rhythmen,
ja.
Jazz-Rhythmen, Reggae-Rhythmen. So. Und ich mache dann immer so ganz plakativ, nehme eine rhythmische Phrase, die jeder kennt. Ich mache das meistens mit dieser Phrase vor. So, die nehme ich. Und wende die dann mal am Drumset an und mach mal quasi so eine kleine Welttournee durch alle möglichen Styles. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel schnell mache, leicht angeschaffelt, fangen wir mit Motown an. Ja, wenn ich das Ding jetzt aber so Single-Stroke-mäßig auf den Standturm spiele und eine Hi-Hat auf 2 und 4 mache, ja, dann klingt das direkt so nach Big Band Jazz. Ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Swing-Ride darüber spiele und das mit Bassdrum und Snare ganz leise so Comping-mäßig spiele, dann ist es Swing. Wenn ich das Ding auf der Bassdrum spiele in infernalischer Lautstärke und eine offene Hi-Hat dazu spiele, ja, dann habe ich einen rockigen bis Metalling-Groove, ne? Also ja, es ist aber genauso auch die Rhythmik vom Piano-Riff von Andreas Borani, ein Hoch auf uns. Und ich glaube, es wird nicht poppiger als so. Ne? Es ist aber genauso auch Bossa Nova, wenn ich das auf dem Sidestick spiele und eine Bossa-Bass-Drum leise darunter spiele. Ja, das heißt also, so nur die rhythmische DNA ist es nicht. Und genau, du hast gerade auch schon so ein Zitat gebracht, im Grunde genommen, das sind ja immer die gleichen 7 Töne, also das Quellmaterial an sich ist ja erstmal begrenzt und ich zitiere mal Lewis Nickel, der hat mal bei einer Masterclass gesagt, Vinnie, an dieser Stelle übrigens gute Besserung, er wird nicht mithören, kurzer Einwurf, Vinnie Colaiuta kann seit einem Jahr einfach gar kein Schlagzeug mehr spielen, gesundheitsbedingt. Man vermag sich nicht auszumalen, was das für so eine Person bedeutet. Aber das Zitat von Just lautet, Vinnie benutzt die gleichen 16/16 Noten wie du und ich. Und das ist dann immer so ein bisschen der Moment, wo man denkt, ja, aber wie? So, und das ist ja, und deswegen dachte ich so, nehme ich das mal vorweg, ja, als Start in die Folge, weil die kurze Antwort darauf ist ja jetzt erstmal wahrscheinlich, es ist eine Kombination aus allem. Du hast gerade Attitude gesagt, für dich wäre es Attitude. Ich glaube zum Beispiel, weil du direkt die große Polarität aufgemacht hast zwischen Jazz und Metal, die Leute, die spielen, die sind sich wahrscheinlich in ihren psychologischen Denkmustern absolut ähnlich, weil es schon tendenziell
technikaffin.
Ja, sehr technikaffine Nerds, ne? Also und das hast du ja auch ganz oft. Also ich habe das also die Metal-Gitarristen, mit denen ich spiele, die haben auch eine sehr große Affinität für Jazz, sehr häufig.
Das also wenn hier im Unterricht mal irgendjemand eine Frage zu Skalen aus harmonisch oder melodisch Moll hat, dann ist der entweder sehr Metal-affin oder eben tief im Jazz, auf jeden Fall. Ja.
Das ist, ne, so sehr man sagen würde, im Publikum würden sich diese zwei Menschen nie begegnen, so, ja. Auf der musikalischen Seite sozusagen ist das, gibt das sehr viele Bindungen, weil, ich sag das jetzt einfach mal so, weil das halt die maximale Polarität in der, ich sag mal, weitestgehend groove-orientierten Musik darstellt, ne? Also, du magst gerne dagegen reden, aber das sind schon so die beiden extremen Pole.
Ja, und ich sag mal so, ich hab jetzt am Wochenende habe ich irgendwie beim Seppen, bin ich hier mal beim Mitschnitten vom Bizarre Festival hängen geblieben. Mhm. Das lief. Mhm. Und hab dann so gedacht, bei manchen Acts, also so diese Trennschärfe zwischen musikalischen Schubladen ist ja irgendwie sowieso komplett verschwunden. Ne? Du hast das Gefühl, die Band ist quasi in der Strophe, ist es Techno und dann ist es auf einmal im Refrain Metal oder so und es geht so total hin und her. Und ich glaube, dass das dass das gerade in den letzten Jahrzehnten auch so eine Sache geworden ist, dass alles irgendwie auch Crossover ist, ganz stark, ne? Und das ist aber eine Entwicklung, die man auch schon, weiß ich nicht, wenn man jetzt in die 60er Jahre zurückgeht, ne, und man denkt jetzt, okay, Latin irgendwie und nimmst halt so eine zwei Klave irgendwie
da, alles.
Dann war in den 60er Jahren schon, dass irgend so ein Rock'n'Roll-Gitarrist Bo Diddley hingegangen ist, hat da irgendwie zwei Dead Notes mit reingepackt, irgendwie da war das der Bo Diddley Beat. Genau, da war das der Bo Diddley Beat und dann kannst du jetzt irgendwie, Face, George Michael kannst du damit spielen, aber auch Desire von U2, das ist wirklich die ganz klare 3-2 Klave. Ja. Ne?
Und auch, was hast du auch versteckt? Der Drum Groove von Tage wie diese, Klammer auf,
ja.
Und jeder dritte Pop Groove mit folgender Bass- und Snare-Stimme. Dum, duka, dum. Duka, dum, duka, dum, duka. Das ist ja dum, duka, dum, duka. Also die Schwerpunkte ist es trotzdem. Ja. Ne? Das ist einfach omnipräsent.
Genau, also worauf ich hinaus will, ist, dass man natürlich dann trotzdem da bei Tage wie diese nicht an Latin denkt. Aber wenn zum Beispiel, als ich das gesehen habe, wie funktioniert da die Bassdrum und der Bass, war mir sofort klar, ach so, Klave, ja super, schreibe ich mir Klave auf und fertig, dann brauche ich nur noch die Grundtöne. So, ne?
Ja.
Das heißt, ja, also so wichtig und natürlich auch sinnig das ist, wenn man in eine neue Stilistik reingeschubst wird, vielleicht über eine neue Band oder sowas, sich damit zu beschäftigen. So sehr kann man sich darauf verlassen, dass es sich immer auszahlt am Ende des Tages, wenn du vorher nicht einfach so, ich nenne das immer böse Malen nach Zahlen gemacht hast, dass du so einfach irgendwelche Nullen und Dreien auf deinem Griffbrett jetzt im Bassfall drückst, ohne zu wissen, was das miteinander zu tun hat, sondern dass du halt am Ende des Tages wusstest, ach, das ist eine E-Moll-Pentatonik und dann kannst du da halt Bombtrack von Rage Against the Machine mitspielen. Aber auch eine Jazznummer oder was weiß ich, ne? Und dann also diese Bausteine, wie wir schon gesagt haben, Töne und Rhythmen, die sind natürlich irgendwie überall enthalten, wobei es natürlich schon Unterschiede gibt zwischen Stilistik.
Auf jeden Fall, die gibt es auch. Und oft lässt man sich ja auch zu verleiten, ich lasse mich oft zu verleiten und sage, boah, das klingt aber gerade ganz schön jazzy, obwohl ich gerade etwas höre, wo bestimmt ein Pop- oder Rock-Label sozusagen drauf getackert wäre.
Ja.
Und ich sag mal, ganz entgegen unserer europäischen gesellschaftlichen Entwicklung würde ich sagen, im Fall von Musik möchte ich mich doch noch sehr proaktiv für kulturelle Aneignung einsetzen, weil das ist doch der Moment, wo es spannend wird, wenn man die Grenzen sprengt, wenn man das verschiebt. Ne? Jetzt wollen wir aber mal sozusagen dieses Gedankenexperiment wagen. Und wir können ja beide auch gleich mal so Erfahrungen teilen, ob es den Moment bei dir gegeben hat. Bei mir hat es den offensichtlich gegeben und es war der Klischee-Moment. Bei mir war es natürlich Jazz. So, wie fängt man denn an, wenn man, sagen wir mal, angefangen hat, irgendwo zwischen Pop und Rock sein Instrument zu lernen und da ganz gut ist und dann, keine Ahnung, wird man in irgendeine Situation reingeschmissen. Das kann sein, dass du eine neue Band am Start hast und die machen halt stilistisch etwas, wo du am Anfang da stehst und nicht mal weißt, wo ist denn hier Start und wo ist Ende. Also wo du nicht mal sowas wie eine Form so richtig klar benennen kannst. Oder du merkst, es ist egal, was ich mache, ich kriege gerade kein Bein an die Erde. So, ne? Da, so wollen wir es ja, so wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber sprechen. Hattest du so einen Moment auch, wo du so richtig harten Kontrast hattest irgendwie und dachtest so, oh, ich habe gerade so gar keinen Plan, was hier passiert.
Ja, also klar, immer wenn man halt das nächste Ding angeht, ne, und ich hab das gehabt mit als ich beim Terence eingestiegen bin und da auf einmal irgendwelche afrikanischen Rhythmen reinkamen, von denen ich überhaupt keinen Plan hatte, und wo auch eine gewisse Polyrhythmik drin steckte, die mich am Anfang natürlich noch ziemlich rausgehauen hat, aber natürlich auch dieses Jazzige am Anfang, weil ich hatte halt so eine Doppel-CD vom Krabbeltisch, irgendwie Jazz, Classics oder so, und das waren dann so uralt Sachen, also wirklich uralt Sachen auf so einer Doppel-CD aus den, weiß ich nicht, 40er Jahren, 50er Jahren, also alles das, bevor eigentlich Jazz dann spannend wurde, so, ne, und die totalen Anfänge, und in meinem Kopf war das halt Jazz, und das war dann auch nicht sonderlich spannend und so. Und als das dann losging, dass ich ernsthafter auch Unterricht genommen habe und sowas, und dann auf einmal was war denn da eine der ersten Sachen? Genau, da war eine der ersten Sachen, war direkt Au Privat von Charlie Parker, die mir um die Ohren gehauen wurden, irgendwie und ja, und dann stehst du halt da und bist erstmal total überfordert, weil ich dachte halt so dieses totale Oldschool, im besten Fall noch so Big Band, frühe Big Band Sachen, so das wäre halt so das eigentliche Jazz-Ding, weil ich hatte ja nur diese Doppel-CD. Ja. Und da sind wir dann aber auch schon bei dem Ding, was man dann tun muss, nämlich ganz viel, da haben wir, glaube ich, beide das Gleiche auf der Liste, hören oder gucken auch, weil ja, es ist halt Musik am Ende des Tages, ne? Und das ist eine neue Sprache oder eine neue Stilistik ist vielleicht dann wie ein neuer Dialekt oder oder ne, wenn wir sagen Sprache generell, dann einfach eine andere Sprache, wo du dann auch wieder weißt, ah ja, okay, die wird aus Vokabeln bestehen und die Vokabeln aus Buchstaben und aus den Vokabeln mache ich dann Sätze und so, ne? Und am Ende gibt's dann da auch die gleichen Buchstaben so ein bisschen, ne? In einer anderen Sprache im Normalfall erstmal, aber doch das ganz anders wieder, ne? Und also dann ganz viel hören ist halt wichtig, ne? Also sowohl unbewusst, dass man es einfach nebenbei laufen lässt und das so unbewusst wie so ein Schwamm aufsaugt und vielleicht dann auch so Momente hat, wo man denkt, ach krass, das ist super, so, ne? Und dann aber auch natürlich bewusstes hören, raushören, transkribieren, mitjammen, was weiß ich, was man halt dann schon kann. So, ne?
Ich möchte mein Jazz-Dilemma natürlich noch ergänzen. Also ich habe das ja dann im Studium in sehr kurzer Abfolge zweimal im Grunde genommen den Moment gehabt und einmal schon vor dem Studium so mein erster Kontakt mit Jazz. So, und was man als Rock, Punk, Metal Drummer denkt, was Jazz ist. Also im Grunde genommen das, was du gesagt hast, und noch eine Bassdrum drunter laut. So, ja. Und dann war es aber nochmal krasser, und da kam ich jetzt, muss ich mich gerade erinnern, als du gesagt hast, Sprache, klar, alles, was so lateinamerikanisch war, vor allem, weil wir dann so einen Dozenten hatten, der zwar seit 25 Jahren in Deutschland lebt, aber also keine Ahnung, was der gesprochen hat, aber es war weder Deutsch noch Spanisch. Also es war ein Kauderwelsch dazwischen. Und sagen wir mal, das war ein ganz lieber Kerl, er ist ein ganz lieber Kerl, der unfassbar Musik spielt, aber so Didaktik nicht vorhanden. Muss dir vorstellen, so einfach da so 12, 13 Drummer in einem Raum voller Perkussionsinstrumente. Und dann kommt er rein, Boncho, El du, Timbale, du, Conga, du, Gringo, du da. So, ja, also, und das war im Grunde genommen die Kommunikation. Und dann gibt's aber auch keinen Einzähler, so der fängt an irgendwie und denkst dir so, kann mal jemand bitte laut stampfen, wo die Eins ist?
Ja.
So, ja, weil er das natürlich dann auch im Spieltempo, was ja gerade beim Latin auch immer eher, wenn man anfängt, ja, und du noch Knoten im Hirn, in Händen und Füßen hast, ja, dann ist alles ist da schnell erstmal, ne?
Ja, also, es ist ja immer Cut-Time, ne? Also eigentlich doppelte Geschwindigkeit, ne, am Ende des Tages. Ja, und
der hatte dann auch diese, ich sag mal, diese Native-Phrasierung, so, ne? Also, wo du einfach gar nichts checkst, so, ja. Und der war aber auch nicht in der Lage, das irgendwie in irgendeiner Form zu kommunizieren, ne? Und dann hatte der so ein bisschen das, was man immer wieder auch mal erlebt, so auf Sessions. Und der hat das auch noch so total gelebt. Wir haben einen meiner Mitstudenten, der war so Jazz-Dude und Traditional-Player. Und dann stellt er sich an die Timbale mit Traditional-Grip. Ich glaube, das war das erste Mal, dass der Poncho sowas wie Deutsch gesprochen hat. Also er war wirklich, wir spielten irgendwie und er hat gesagt, stop, was mache du da? Das ist nicht erlaubt. Also, dass er eben nicht auf die Finger gehauen hat. Er hat gesagt, das ist El Gringo. Seitdem. Ja. Und von da an war Gringo. Boah, das ist krass. Krass. Also, das war schon lustig.
Latin war auf jeden Fall auch so ein Ding, wo ich auch definitiv länger gebraucht habe, weil, also sagen wir mal, die Bossa-Sachen und so, die gehen alle, also das Brasilianische, klar, weil du da immer noch eine Eins hast im Normalfall, ne? Aber wenn es dann afrokubanisch wird und im Tumbao und so die Eins mal weggelassen wird, das habe ich zwar verstanden, boah, aber bis du das irgendwann fühlst und dich das nicht mehr raushaut, dass es eben die Eins nicht gibt, sondern dass die immer vorgezogen ist. Und das heißt, wenn du reinkommst, dass du eigentlich immer auf der Vier einsteigst oder irgendwo anders, aber nie auf der Eins im Normalfall und so. Also das hat auch gedauert. Und das ist auch so ein Ding, wo ich sagen würde, wenn du jetzt so ganz neu irgendwo reingeschubst wirst, ne, also dann auf jeden Fall mal so einen Zeithorizont zu denken, bis wo muss ich oder bis wann muss ich das denn können? Und dann auch überlegen, was wird denn am längsten dauern? Also was ist hier das Ding, wenn du das erkannt hast? Ne? Wenn das kann ja was Technisches auch sein. Sagen wir mal, du hast bis jetzt nur Fingerstyle gespielt und auf einmal willst du Punk spielen und da gehört Plektrumspiel irgendwie dazu. Ne? Dann ist ja eine komplett neue Technik für die rechte Hand was, wo du denkst, okay, das reicht jetzt nicht, das zu verstehen, das muss ich verinnerlichen, das wird eine gewisse Zeit dauern, dass man da halt sagt, okay, da sollte ich jetzt auch direkt mal mit anfangen, da kann ich ja erstmal irgendwelche Basisübungen machen, die erstmal stilunabhängig sind zum Beispiel. Ne?
Was ja für die allermeisten Sachen gilt, das sind ja am Ende des Tages, ne, wie wir gerade zu Beginn nun der Folge erörtert haben, es ist ja am Ende des Tages die Kombination irgendwie aus allem, ja, und der Unterschied zwischen, ich spreche jetzt als Drummer, ich spiele einen Pop-Groove und ich spiele einen Metal-Groove und in den Noten steht aber exakt das Gleiche, ne, also ich sage jetzt mal der Billie Jean-Groove, ne, den ja alle kennen, Achtel-Noten-Groove Nummer 1. So, da kann ich Pop draufschreiben, da kann ich Rock draufschreiben, kann ich auch Metal draufschreiben. Down with the Sickness, ja, zweiter Teil der Strophe, ist der Billie Jean Groove. Man würde bei Down with the Sickness nicht sagen, dass das Pop ist. Also wirklich nicht.
Na.
Und deswegen ist das so, was ist denn da der Unterschied? Ja, okay, also wir haben hier eine gewisse klanglichen Unterschied. Die Hi-Hat wird in dem Fall dann ein bisschen slushy, also so halb geöffnet gespielt. Und wenn wir, sagen wir mal, in einem Bandkörper, in einem Bandklangkörper denken, dann habe ich natürlich, wenn ich Billie Jean spiele, Klammer auf, auch Pop ist laut, Klammer zu. Ja, also wenn ich an den Michael Jackson Live-Drummer denke, Jonathan Moffat, dann spielt der jetzt auch nicht leise oder so. Ne? Also der Backbeat ist schon da. Aber der Habitus bei Michael Jackson, und das ist schon sehr, sehr visuell auch die Show gewesen und so, ist trotzdem anders wie bei, ich war gerade bei Disturbed, also Down with the Sickness, ne? So, also das heißt, wenn ich das spiele, habe ich beim Spielen ein anderes Bild vor Augen. Ja, und auch vor allem einen anderen Sound um die Ohren. Und ich sag mal, Durchsetzungsfähigkeit dann in dem Fall spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ne? Aber in den Noten steht quasi das Gleiche.
Ja, deswegen war ich ja vorhin bei Attitude gelandet, als du mich gefragt hast, was macht denn eigentlich den Hauptunterschied aus? So, ne? Und so, wie böse gucke ich denn beim Spielen? Ist halt, oder hier Bob Babbitt war der Nachfolger von James oder einer der Nachfolger von James Jamerson bei Motown und hat auch super viel Studioarbeit danach für alle anderen möglichen Leute gemacht. Und der hat auch vom, ich sag mal, Rockbereich bis Elvis, bis irgendwas Studioarbeit gemacht. Und der ist mal gefragt worden, so, weil er hatte der irgendwie da hat der morgens irgendwie eine Hardrock-Scheibe eingespielt, dann irgendwas anderes und ist dann zu einer Elvis-Aufnahme oder irgendwie sowas. Kriegt das jetzt nicht mal ganz zusammen. Auf jeden Fall die Essenz war, dass ihn jemand gefragt hat, wie bereitest du dich vor? Was ist jetzt der Unterschied für dich so bei diesen Sessions? Und seine Antwort war, ich wechsle die Hosen. Und dann hat man halt so drei Fotos gesehen, wo er halt einmal so eine Jeans mit Loch anhat, irgendwie für die Rock-Session irgendwie, ne? Dann irgendwie, ich sag mal, so Casual-Klamotten für das andere Ding und dann aber sehr schick mit Hemd und so für die Elvis-Aufnahmesession. So, ne? Das ist für mich auch so dieses Ding, okay, das ist eigentlich die Einstellung und das Ganze drumherum. Die Noten sind am Ende die gleichen. Ne? Also da sind wir auch wieder bei dem Ding.
Und wenn du absolut über den Dingen schwebst, machst du es einfach wie Winnie und hast immer nur eine Jogginghose an.
Ja.
Ich habe letztens kam ein Schüler der so Metal-Fan ist, mit einer Megadeth-Nummer um die Ecke. Und ich wusste schon, wer es gespielt hat, weil er sagte, hey, das ist so viel schwerer als das andere Megadeth-Zeug. Warum ist das so? Ich sag, ich weiß, wer der Schlagzeug spielt. So, guck dir den Typen an. Und dann sagt, dazu muss man sagen, der Schüler ist Teenager, ne?
Ja.
Was ist das denn für ein Lappen? Ja. Sag ja, lass dich da mal nicht drüber, also lass mal quasi das in dem Fall so das Visuelle, lass dich davon nicht ablenken. Keine Angst, der hier, guck dir mal an, wie der das spielt. Und genau. Aber ja, das ist natürlich, wenn wir an so Session Player denken, gibt es Leute, die das vielleicht sogar so institutionalisieren, also auch einen gewissen Look zu erzeugen. Und dann gibt es, also ich denke jetzt mal so ich rede wieder mit der Schlagzeugerbrille, die 2, 3 Session-Drummer jetzt noch unserer Generation, Kenny Aronoff, Josh Fries und Ash Sohan, würde ich sagen, so. Ich glaube, die haben immer die gleichen Klamotten an. Also so, aber ich mache das jetzt nicht nur, also Klamotte ist ein Aspekt. Ich meine so, das sind die Typen. Also Kenny Aronoff, das ist der Typ mit der Glatze und der Sonnenbrille und dem Muskelshirt. Und das, egal ob der Kelly Clarkson macht oder Dark Doom Trash Metal so, ne? Oder ja, was dazwischen. So, das ist der Typ irgendwie, ne? Ja, aber ich glaube, das ist auch, dass es das andere auch gibt, aber ich glaube, das geht ohne Klamotten wechseln. Aber, und da wollte ich vorhin eigentlich auch nochmal dich einmal kurz dazwischengrätschen, weil du gesagt hast, dass ja so viel Crossover heutzutage ist. Stimmt. Gleichermaßen habe ich aber auch festgestellt, dass so manche Szenen komplett undurchlässig pedantisch sind, was das Mischen von stilistischen Elementen angeht. Also da, man wird schon oft, ich weiß nicht, hast du vielleicht auch mal so in der Unterhaltungsband gespielt oder so? Und wenn dann, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber wenn dann darüber diskutiert wird, wie sie liebt den DJ zu interpretieren ist, was an sich schon einen gewissen Humor in sich trägt, wie ich finde, da gibt es ja dann auch so gar keinen Platz manchmal, ne? Also für einen Vorschlag im Sinne von, soll ich mal angecrunched Gitarrensound versuchen im Refrain? So, weißt du, was ich meine? Also es gibt schon auch parallel auf eine gewisse Art und Weise, ich sag mal, da, wo richtig Musik stattfindet, ist es offen, sehr viel offener geworden, würde ich auch sagen, viel durchmischter. Gleichzeitig gibt es aber auch eine relativ stabile Sparte und damit meine ich nicht nur Schlager, es gibt's im Pop-Bereich und auch im Rock-Bereich gibt's das auch. Ne? Im Pop-Bereich sind wir hier in Deutschland, finde ich, ein relativ gutes Beispiel, so in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen. Da gab's so ein paar deutschsprachige Singer-Songwriter, die am Anfang sehr unterschiedlich klangen. Also Tim Bensko klang am Anfang ganz anders wie Vincent Weiss. Also so, ich denke noch so an dieses erste Album mit Geige und Cello meets Hip-Hop. Ja. Und jetzt habe ich gerade die aktuelle Platte von Tim Bensko da einen Song von gehört und ich dachte, das war Vincent Weiss.
Ja, und jetzt sind es die gleichen Songwriter-Teams, die sich in Tempelhof in ein altes Flughafengebäude setzen und für einfach alle schreiben.
Es ist auch der Vocal Sound, ne? Also ich fand gerade so, Tim Bensko war einer von denen, die hatten sehr, also der habe ich sofort erkannt und irgendwie hat sich das so rundgelutscht gerade so und es ist super gestreamlined, ne? Deswegen, also da würde ich sagen, gibt es wahrscheinlich beides.
Ja, aber es gibt dieses Puristische, aber es gab dann auch immer die Band, die sich getraut hat. Also Metallica hat ja auch gedacht, die Welt geht unter, als sie bei Nothing Else Matters auf einmal Streicher und so eingesetzt haben. Und danach hat doch jede Metal-Band auch Konzerte irgendwann mit den Philharmonikern gemacht oder was weiß ich, ne?
Die
also,
Armen.
Die Armen Philharmoniker, genau. Nee, aber genau. Also es gibt dieses Schubladendenken und klar, da gibt's dann Leute, die sagen, das darf hier das und das kannst du in der Stilistik nicht machen, weil das haben die damals in den 60ern auch nicht gemacht, so, ne? Mhm. Aber dann gab's eigentlich auch immer die Acts, die doch irgendwie es einfach getan haben und deswegen sind, glaube ich, die Grenzen da heute relativ weit. Genau, aber wenn wir mal zurückgehen, also ich habe gerade schon gesagt, eine Technik würde relativ lange dauern, wenn die jetzt dazugehört zu irgendeinem Style. Und ja, was zum Beispiel wo ich mich noch gut dran erinnere, so dieses Ding, als ich da in diese Big Band geschubst wurde und ich aber gar nicht wirklich Noten lesen konnte, was natürlich da in der Jobbeschreibung eigentlich schon Voraussetzung ist. Und ich habe auch bei dir in der Community gelesen, dass da auch jemand jetzt so die ersten Big Band Erfahrungen macht, ne?
Ja.
Das heißt, sowas sollte man auf dem Schirm haben, wenn sowas essentiell ist, was man vielleicht in einer anderen Stilistik bis jetzt nicht so wirklich gebraucht hat, weil man entweder sich einfach die Sachen rausgehört und mitgespielt hat oder weil man nur sowas wie Lead-Sheets brauchte oder so, ne? Mhm. Dass das plötzlich dazugehört. Und zum Beispiel Equipment kann ja auch so ein Ding sein. Wenn ich jetzt mir überlege, ich habe mal einmal, da hat mich mal so ein Metal-Gitarrist mit so einer, ich glaube, Siebenseiter-Gitarre oder so auch. Und der wollte so Produktvorführungen machen und hatte mich gefragt, ob ich da mitmachen würde, etc. und dies und das. Jetzt war ich ja gar nicht so in dieser Metal-Welt, aber wir haben uns ein paar Mal getroffen und irgendwelche Oddmeter komischen Skalen-Riffs gejammt und so. Aber da war dann auch so das Ding, okay, da brauchte ich definitiv einen Fünfseiter. Also da, ne, weil einfach so. Da war die fünfte Seite, gehörte irgendwie dazu vom Sound, sonst hätte ich gegenüber der tiefer gestimmten Gitarre und diesen ganzen Zerren einfach dünn geklungen in dem Moment. Also Equipment kann ja auch so ein Ding sein. Du sagtest gerade so, wenn du jetzt so Latin zum Beispiel machst, so, dann brauchst du vielleicht irgendwie eine Kuhglocke und vielleicht eine Klave, die du sogar noch mit dem Fuß treten kannst, je nachdem, wie ernsthaft du das machen willst und so.
Ja.
Da bist du dann auf einmal an dem Punkt auch, wo du sagst, da gehört jetzt auch Sparen dazu, weil für diese Stilistik 60s Surf brauche ich jetzt einen halbakustischen Bass oder sowas, ne? Irgendwie schön mit F-Löchern oder irgendwas, ne? Was halt so total klischee-mäßig und wenn es nur für die Optik ist, dazu gehört. Ne? Oder ich brauche den Zerra, weil ich will jetzt hier so Wobble-Reggae-Sounds machen mit was weiß ich, ne?
Ja.
Das kann auch alles noch da reinspielen. Also Soundästhetik sind wir da so ein bisschen auch dann dabei, ne? Die gleichen Noten, die halt völlig anders klingen, da sind wir wieder bei deinem Billie Jean Groove.
Genau. Ja, Equipment, ich elaboriere auch kurz darüber. Ist das eigentlich richtig, elaborieren? Ich weiß es gerade nicht.
Wenn du das sagst.
Frag mal ChatGPT. Also Stichwort Jazz, ne? Ich sehe mich gerade quasi auf meinem Silgian 24 Zoll Metal Ping Ride irgendwie Billy's Bounce begleiten, mit so einem richtig schönen Iron Maiden Ridebecken Sound. Also das wäre ein bisschen problematisch oder im anderen Extrem. Metal ohne Doppelpedal ist auch schmerzhaft so, ne? Also da das ist einfach so. Und wo wir bei Doppelpedal sind, kann ich jetzt auch wieder aus eigener Erfahrung sagen, weil du gerade schon gesagt hast, boah, wenn du jetzt immer Finger spielst und dann jetzt brauchst du Plektron, das machst du nicht mal so eben. Für alle Drummer, die zuhören und irgendwo zwischen Pop, Rock, Funk, Blues sich gerade bewegen und denken, sie wollten immer mal machen, wer mal so mit der Endlichkeit der eigenen Möglichkeiten so richtig hart in Berührung kommen will, der fängt einfach das erste Mal in seinem Leben an, Doppelpedal zu spielen. Ist ja bei mir gar nicht gewesen, das erste Mal, ne? Ich habe ja jahrelang super viel damit gemacht. Aber ein Schüler von mir, der technisch sehr versiert ist, Marvin, eigentlich auch so Punk-Metal-mäßig sozialisiert ist, aber irgendwie sich immer ums Doppelpedal rumgedrückt hat und jetzt aber an dem Punkt war, dass er so diese alte Punk-Liebe wieder hatte und einfach nicht mehr weiterkam ohne das Ding und sich, ich glaube, ich habe drei Jahre habe ich gebaggert bei ihm. Mensch, du müsstest eigentlich jetzt mal Doppelpedal machen und jetzt hat er ein Doppelpedal und war so mutig und hat in der Community vor 2 Wochen mal so klingt das gerade und alle so, ach du Scheiße, das klingt ja richtig furchtbar. Also richtig schlimm furchtbar. Also nicht so ein bisschen, sondern so, was ist denn da los? So furchtbar, so, ey, hast du schon mal an einem Schlagzeug gesessen? da kann man vortrefflich ein bisschen Zeit investieren. Und das ist auch nichts, was man mal eben so macht. Also da brauchst du, ich würde sagen, wenn du sagst, boah, das ist jetzt ein Projekt, mindestens ein halbes Jahr, mindestens, bis du an den Punkt kommst, wo du in langsamen bis langsamen Mittelgeschwindigkeiten dich, ich will nicht sagen frei, aber bis du dich bewegen kannst, ohne dass der Groove leidet, so, ne? Also das ist schon mal, das knackig schwer am Anfang.
Ja, deswegen hatte ich hier Priorisieren bei mir aufgeschrieben. Ja. Was wird am längsten dauern? Brauche ich eine neue Technik? Muss ich slappen, Plektrum spielen oder plötzlich Noten lesen irgendwie? Ne? Und wenn diese grundlegenden Sachen passen, ne, dann ist es halt so, ich werde nie Samba so spielen wie jemand, der in Brasilien groß geworden ist oder so. Ne? Da muss man dann irgendwann kapitulieren und die 80-20-Regel beziehungsweise fake it till you make it ins Rennen schicken. Weil wenn du das mit der Muttermilch quasi aufgesaugt hast, das ist halt einfach was anderes. Aber je länger du das hörst und so, ne? Zum Beispiel, ich weiß noch, am Anfang habe ich immer, also ich habe ja viel so Latin-Kram gemacht und dann hat man immer seine süd- oder mittelamerikanischen Freunde, die dann mit in der Band waren, gefragt, so sag mal, ist das 3-2 oder 2-3-Klave? Ne? Und die haben dich immer so angeguckt, so nach dem Motto, als wenn da ein rotes Auto vor dir steht und du fragst halt, sag mal, ist das Auto rot oder blau? So, ne? Und dann gucken die dich immer so an, wie du, wie, das hört man doch schon in der Melodie der Nummer oder so, ne? Und bis du das aber irgendwann raffst, weil das ist ja, da singt ja dann keiner eine Klave, sondern ist nur, dass wichtige Schwerpunkte dann mit den Punkten zusammenfallen und so, ne? Boah, und das so zu raffen ist dann, da muss man halt sich auch Zeit geben und am Anfang habe ich die Sachen auch mitgespielt, natürlich ohne den ganzen Kram zu hören und so, hat auch funktioniert. Also irgendwann muss man dann auch loslegen und Erfahrungen sammeln und am besten natürlich dann mit Leuten wieder zusammenkommen, die das schon können. Also welches Genre auch immer, guck mal, ob es da bei dir in der Ecke irgendwelche Sessions gibt, die da relativ spezialisiert sind vielleicht. Ne? Guck mal, ob du Bands in der Umgebung hast, die solch eine Mucke machen.
Geh mir mal auf Konzerte.
Ja, geh auf Konzerte, ne? Oder irgendwie geh irgendwie eine Band mit einem Kasten Bier im Proberaum besuchen, dann lassen sie dich auf jeden Fall rein oder so, ne? Und das, was auch immer, da gibt's ganz 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 viele Möglichkeiten. Und dann ist es natürlich so, dass du heute so viele Ressourcen online finden wirst wie noch nie in der Geschichte.
Umsonst.
Und der Schmerz ist halt eher da, die weiß ich nicht, 70% mittelmäßig bis Schrott von den 30% gut zu trennen. Und wenn du dir da ganz sicher sein willst, dann suchst du dir einen Lehrer, der einigermaßen Checkung von der Stilistik hat, wo du hin willst. Und das muss auch, ach, weiß ich nicht, als ich noch mehr Kontrabass auch irgendwie immer mal so ein bisschen, als ich noch nicht so quasi Nein gesagt habe, manchmal bei Unterrichtsanfragen und erstmal einfach jeden genommen habe, ne, und ohne zu gucken, so wie gut passt das eigentlich zu dem, was ich anbiete oder so, hatte ich immer mal Leute, die wollten so dieses Rockabilly-Slap-Ding auf dem Kontrabass machen. So, ne? Die Theorie ist mir klar, ich habe das auch immer mal geübt, aber ich bin zum Beispiel einfach nicht schnell genug, weil ich es nie genug mache. Ich kann dir das aber erklären, wie so ein Double, Triple irgendwas Slap dann da theoretisch funktioniert und wir können die Bewegung zusammen quasi langsam einüben. So, und die restliche Arbeit, das einfach tausendmal zu machen, bis das schneller wird und so, muss man dann eh selber machen. So, ne? Das heißt, wenn du generell eh schon Lehrer hast, selbst wenn er jetzt nicht aus Kuba kommt, dann kann er dir trotzdem vielleicht erstmal die Sachen zeigen, die für dich reichen oder so. Ne?
Ich möchte einmal kurz noch sagen, nicht, dass jetzt alle europäischen Hörer, wir sprechen ja Deutsch, das heißt also überwiegend Dachraum wird wahrscheinlich zugehört, vielleicht noch ein bisschen Netherlands. Ich möchte euch beruhigen, den Südamerikanern geht's ganz genauso. Ich habe in einem Simon Phillips Interview mal gelesen, Simon Phillips ganz okayer Drummer, hat auch ein bisschen Studioarbeit gemacht und hat gesagt so, es gibt genau zwei Percussionisten, die du in westlicher Popmusik richtig gut im Studio einladen kannst. Und das seien Luis Conte und Lenny Castro. Und alle anderen kriegst du quasi nicht so hingebogen im Studio, dass das nach westlicher Popmusik klingt. Also in den 80er Jahren war es ja Popmusik, auch in den 90er noch üblich, dass da auch Perkussionsinstrumente mit drin waren und so, also auch echt aufgenommene Perkussionsinstrumente, weil die halt einfach ein anderes Paradigma von Mikrotime haben. Ja, also man will zum Beispiel dieses Pattern haben, aber das soll jetzt nicht so brasilianisch phrasiert klingen, sondern soll schon einigermaßen grittig sein. Das ist in der anderen Richtung genauso schwer. Also so, das geht immer in allen Richtungen.
Ja, ja, und auch, und das ist auch nicht unmöglich. Ich weiß, als ich diese Latin-Phase hatte, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber da weiß ich, da habe ich mal irgendwo mir von irgendwem eine CD ausgeliehen und ich war total überwältigt und fand die so, habe die so gefeiert und großartig. Mhm. Und dann habe ich irgendwann ins Cover geguckt, so, wo kommen die eigentlich her, ne? Und habe mit allem gerechnet, aber als dann da Holland stand, war ich ein bisschen schockiert, so, ne?
Ja, das gibt's. Was war das denn? Ich hatte letztens so einen Moment, wo mein Hirn quasi ein Bild aufgemacht hat. Ja. Und dann habe ich die Band gesehen, dachte ich, no way.
So, irgendwelcher Neo-Soul, irgendwas Funk und du hast nur so Black People vor dir gesehen und dann war das irgendwie CC Top-Menschen.
Es war im Grunde genommen genau das, aber ich weiß nicht mehr, was es war. So, aber es war so, ich hatte so ein gewisses Bild vor Augen und dachte so, ja, ach so. Aber das ist ja auch, ganz interessant. Ich habe auch letztens so eine Nummer, ein Schüler von mir spielt gerade eine Nummer von dem, wie heißt das, Sound City Album. Das ist so ein Kollaborationsalbum, wo alle Rockmucker, die so in Sound City aufgenommen haben, also Nirvana, Pearl Jam,
Rage Against.
Ja, die alle, ne? So. Und da gibt's eine Nummer, die klingt sowas von nach Dave Matthews Band, also sowas von, ja. Und du würdest nie erraten, wer das gespielt hat. Ich schicke dir die Nummer gleich mal als MP3 und du musst mal just guessing who's playing on that track. Und du bist jetzt schon ein bisschen geframed. Das ist komplett irre. Ich habe das Schüler von mir, der sehr Dave Matthews begeistert ist, vorgespielt. Hey, was hältst du von der Nummer? Ja, cool, auf welchem Album ist denn die? Also der dachte, das wäre der Dave Matthews Nummer. Ich schicke dir nachher mal. Spannend. Und da hast du dann auch ein gewisses Bild vor Augen, wenn du jetzt nicht weißt, dass es von dem Album ist und denkst so, hä? So, weil der Vocal Sound halt auch so in die Richtung geht, ne? War schon ganz interessant. Also das kann immer ein Ding sein. Ich habe noch so ein, zwei Sachen, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind und die gehen nochmal so ein bisschen auf das, was wir vorhin schon gesagt haben, aktiv Musik konsumieren und passiv Musik konsumieren. Ich bin ja dann so ein Mensch, mich interessiert dann ja dann immer alles. Und ich gucke mir grundsätzlich gerne Dokumentationen an. Und also Musik, Dokus oder Dokus, die regional irgendwo irgendwas machen. Also keine Ahnung. Was weiß ich, Landwirtschaft in Kolumbien oder so. Ja, kein Scheiß, habe ich mal geguckt. Aber da lief halt die ganze Zeit so kolumbianische Folklore. So. Und wenn du sowas da mal guckst und hast dann vielleicht, kannst du sozusagen so ein anderes spannendes Nebeninteresse, so Wissensbildung oder so, damit verbinden, kann das total cool sein. Und was mir auch aufgefallen ist, deswegen habe ich auch, oder auch Serien, also wenn man mal so Netflix-mäßig unterwegs ist, da gibt's immer wieder mal Serien, die auch sehr lokale Musik quasi einbinden. Also gibt viele südamerikanische Produktionen, wo du super viel Latin-Zeug drin hast. Gab auch so eine Crime-Serie, da komme ich gar nicht auf den Namen, da läuft die ganze Zeit so Hardcore-Jazz. Also die ganze Zeit. Super. Das macht ja was mit einem so, ne? Und sich quasi damit zu umgeben. Ja, also so passiv, aktiv, auch mal, da habe ich ganz oben aufgeschrieben, die Heroes checken. Also wenn es Jazz ist, dann bitte guck doch mal. Gib mal ein bei YouTube. Wer war Philly Joe Jones? Wer war Brian Blade oder ist? You name it, ne?
Ja, und da würde ich auch von den Vorteilen der heutigen Zeit Gebrauch machen. Ja. So, fragt ChatGPT und sagt ChatGPT, ich will mich muss alles über Polka wissen. Und was sind die 10 wichtigsten Vertreter Bands?
Polka-Drummer.
Polka-Drummer, genau. Ne? Und dann gehst du halt hin und hörst einfach mal. Und dann wirst du garantiert irgendwo ein YouTube-Video finden, wo dir auch jemand erzählt, du willst jetzt Funk spielen, da ist wichtig die Betonung auf die 1, synkopiertes Rhythmusspiel, perkussive Spielweise, Pausen sind auch Musik. Du willst Jazz spielen, Improvisation ist wichtig, du solltest die Kirchentonleitern kennen und wissen, was Swingfeel ist, ne? Also das wird dir ja schon vorgegeben und dann ist das Wichtige aber, dass du da nicht in diesem Konsumieren-Ding bleibst, sondern kannst du dich So, da sind wir wieder an dem Punkt, du kannst halt dich jetzt 5 Jahre einschließen und wirst danach immer noch das Gefühl haben, du bist noch nicht gut genug vorbereitet, um es dann einfach mal in die Praxis umzusetzen, sondern du musst halt einfach dann relativ schnell gucken, dass du es einfach auch machst. Ne? Wie gesagt, such dir eine Session, such dir ein paar Musiker, die das auch wollen. So mach, also ich glaube, die so ganz als Anfänger, so da, also meine ersten Versuche mit Leuten Jazz zu spielen oder so waren im Prinzip dann auch so Kleinanzeigen, so nach dem Motto, ich habe keine Ahnung von Jazz, würde es aber gerne ausprobieren, wer noch so, ne? Und dann hat man sich halt getroffen und ein bisschen rumgejammt und das war wichtig, das dann einfach auch zu machen und eben auch mit, also sich mit Leuten zu umgeben, ne? Wenn jetzt eine, weiß ich nicht, rockmäßig unterwegs bist, dann hier, ich habe direkt 2 Kneipen im Kopf, wo ich denken würde, okay, da gehe ich in die Kneipe, da treffe ich die Leute, die sagen mir, was sind die angesagtesten Alben, die erzählen mir, wo es lang geht irgendwie. Ne?
Ich habe gerade mal live bei ChatGPT eingegeben, sag mir doch mal die 10 einflussreichsten Polka-Schlagzeuger. nur um einfach mal zu gucken, ob ich auch nur einen davon kenne und die Antwort ist nein.
Nein.
Also...
Oleg Popolski? Nein.
Ja, also es gibt ein paar Namen, die kann ich nicht aussprechen, weil da keine Vokale drin sind. Ich zitiere mal Serdar Sumuncu. Habt ihr schon mal versucht, Serbisch zu lesen? sehr, sehr gut. Genau, nee, aber gibt auch ein paar amerikanische. Roger Malinowski Jr., Richie Tokars, Dennis Poliski,
ja.
Jerry Darleck, deutschsprachig, Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten, in Klammern verschiedene Drummer, Rudi Fischer. Und dann auch noch übergreifende, es gibt eine Band, die heißt The Polkaholics. Cool.
jetzt habe ich was ausgelöst.
Ja. Ich dachte so, als du Polka gesagt hast, dachte ich, jetzt listet der mir hier einfach 10 Metal-Drummer auf. Ja. Ich werde. Genau, deswegen. Ich dachte, jetzt steht hier Nummer 1 Joy Jordison oder so ein Quatsch. Also hätte ich durchaus für möglich gehalten. Ich werde da vielleicht gleich nochmal rumspielen, wenn ich die Podcast-Folge nachbearbeite. Das ist es, ne? Jam-Session besuchen oder vielleicht auch, wenn du keine Jam-Session findest oder da ein bisschen Sorge hast, mit Leuten in Kontakt treten, so, also die richtige Kneipe besuchen, die sozialen Netzwerke aufsuchen und da mal gucken, einfach mal als Drummer oder als Bassist in die Gruppe Gitarristen in Essen, Gitarristen in Dortmund, Gitarristen in Hintertupfingen gehen und mal gucken, hey Leute, ich suche hier gerade mal nach einem Gitarristen, ich würde mal bei mir im Proberaum eine Session machen, ich hätte Bock mal da reinzuschnuppern. Hab keine Ahnung, aber hab Bock. Keine Ahnung, aber Bock wäre die Überschrift oder so. Ne? Und da ist man immer erschrocken, wie viele Gleichgesinnte man auf einmal trifft. Ne? Oder auch Leute, die schon ein bisschen reingeschnuppert haben und schon so ein bisschen wissen, wie es geht. Und da gilt im Grunde genommen das Gleiche. Wir haben irgendwann mal eine Folge, glaube ich, zum Thema Trau dich, geh endlich auf Jam-Sessions etc. Gemacht. Das gilt hier ganz genauso. Also trau dich, mach einfach. Just do it. Ja. Also wirklich. Du lernst nirgendwo so schnell wie beim Ausprobieren. Und gerade wenn es darum geht, in so Stilistiken reinzuschnuppern. Den Trick mit der Bierkiste, einfach mal in so ein Proberaumzentrum zu gehen, das werde ich demnächst mal in den Sommerferien ausprobieren, glaube ich. Einfach so komplett random anklopfen. Hallo, ich habe eine Kiste Bier, darf ich euch joinen?
Ja.
Das ist gut.
Und ansonsten liegt dir die Welt ja quasi heute zu Füßen mit den ganzen Tools, wo du Spurzerlegung machen kannst. Ne? Das heißt, du kannst dir echt einzeln anhören, was macht welches Instrument in dieser Stilistik, was macht die Rhythmusgruppe da, wie klingen die zusammen. Ne? Dann habe ich auch schon mal erzählt über diese ganzen Tribute-Bands, für die ich auch gespielt habe, dass ich das immer sensationell fand, so richtig tief in ein Thema einzutauchen. Oder auch, das war eigentlich auch ganz oft der Grund, warum ich Workshops angeboten habe zu irgendeinem Thema, weil ich total Bock hatte, mich da selber so tief mit zu beschäftigen, dass man quasi die Priorität hat. Ich habe diesen Workshop-Termin gemacht in einem halben Jahr, Workshop ist ausverkauft, jetzt habe ich quasi die die Aufgabe, ein halbes Jahr lang diese Stilistik zu hören, ganz viel zu transkribieren, das so ein bisschen für mich erstmal klar zu kriegen und aufzubereiten und so. Und das kann ja jeder auf seinem Niveau auch erstmal machen. Das hat bei mir, war das vor 20 Jahren auch anders, als wenn ich das jetzt mache, weil man natürlich dann immer auf der Arbeit oder auf dem Wissen auch aufbaut, was man dann schon von Sachen davor hat, weil wir ja gesagt haben, vieles ist ja dann doch gleich, beziehungsweise du hast zumindest eine Vorstellung, ich kenne X und hier ist Y, da ist was anders, dann hast du ja schon mal eine Idee so, ne?
Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und versuchen vielleicht auch so Schranken, die man im Kopf hat, einfach mal wegzumachen. Also, ne, also ich sag jetzt mal, meine Erfahrung, ne, so von vor 20 bis 15 Jahren so in Sachen Jazz und Latin, das waren so meine beiden Bereiche, wo ich merkte, okay, das ist ganz anders als alles, was ich bis hierhin gemacht habe. Da habe ich schon manchmal so eine unangenehme Form auch von, ich sag das jetzt mal so, elitäres Gehabe erlebt. Also so eigentlich so totales Schrankendenken, ja. Obwohl ja Jazz eigentlich dafür steht, genau das nicht zu tun, aber so leicht snobbig und festhaltend konservativ an Dingen, die ja eigentlich, je nachdem in welchem Bereich von Jazz du dich dann natürlich bewegst, da gibt's halt, ne, also von bis ungefähr alles. Aber das war immer so. Ich habe mich da nie so willkommen gefühlt in dieser Szene in irgendeiner Form. Und das, obwohl ich sogar irgendwann mein China-Becken vom Drumset abgebaut habe. Und Fun Fact, Jack to Jeanette hatte 2 China-Becken am Drumset. So, ja, also, ja.
Also die, da gibt's natürlich auch immer solche und solche, ne? Aber ja, in gewisser Weise hast du natürlich im Jazz-Bereich, sagen wir mal, das sind einfach immer sehr hoch ausgebildete, gute Instrumentalisten ganz oft, ne? Die aber natürlich den Struggle haben, dass das jetzt heutzutage nicht mehr in den Charts passiert, dass es super schwer ist, da irgendwie ein auskömmliches Ergebnis live mit zu erzielen, etc. pp., wenn man nicht gerade in irgendwelche geförderten Reihen drin ist. Das heißt, da ist auch so ein Thema Neiddebatte, beziehungsweise natürlich auch ein gewisses Unverständnis, so warum kriegt hier diese Hobby-Cover-Band irgendwie die doppelte Gage von dem, was ich kriege, der seit 20 Jahren hier auf internationalem Niveau quasi spielen kann. Und genau, das zeigt aber auch wieder zum Beispiel dieses, also ich habe auch schon Coverband-Auftritte gespielt. Ich erinnere mich da an einen im Besonderen, wo es hieß, ja, und dann haben wir einen sensationellen Pianisten und so, das ist ein grandioser Typ. Das war ein sensationeller Pianist im Jazzbereich, der war leider auf dem Coverband-Gig völlig fehl am Platze, weil der jetzt von der Attitude mit Sounddesign und solchen Sachen überhaupt keine Ahnung hatte und auch einfach dieses, also das KISS-Prinzip, ne, keep it simple, stupid, was du halt in der Popwelt einfach brauchst, dass du nicht jeden Takt eine Variante spielst, sondern dass man sich auch mal wiederholen darf, 1:1. Das hat einfach dann in der Popwelt nicht funktioniert, so, ne? Und das wäre auch wieder so ein Ding gewesen, wo glaube ich, dieses Bewusstsein für die Unterschiede, das wäre ja ein leichtes für ihn gewesen, zu reduzieren und dies und das, ne? Und das, da sind wir wieder bei der letzten Folge, warum simpel nicht einfach ist unbedingt, ne? Weil wenn du halt einfach gewohnt bist, die ganze Zeit zu variieren, improvisieren etc. pp. Und du dann nicht verstehst, dass jetzt der Gig, wo du aber gerade bist, was ganz anderes erfordert als das, was du so üblicherweise machst, dann bist du halt wrong time, wrong place. So.
Oh, da gibt's ein sehr prominentes Beispiel. Ein Drummer, den ich sehr schätze, Marco Minnemann. Keine Ahnung, ob der Name dir was sagt.
Naja.
Auf jeden Fall ein Vieh, der Typ, der hat mal Sub gespielt bei Udo Lindenberg.
Ach, das
und wenn man mal einen Drummer von, ich sag jetzt mal, Alien-Niveau dabei beobachten möchte, wie es auf jeden Fall nie laufen sollte, dann gibt man mal Udo Lindenberg und Marco Minnemann bei YouTube ein. Also wer mal sehen möchte, dass auch die ganz Großen mal einfach ins Klo greifen können. Das war, sagen wir mal, das war keine optimale Kombination bei Any Means. Legendär. Ich glaube, das waren auch nur 2 Gigs aus Gründen. Ich glaube, da gab es ja nochmal einen anderen Sub. Wrong Gig, definitiv.
Ah.
Wir resümieren. Short and pregnant quasi. hören, aktiv wie passiv. nicht transpirieren, sondern transkribieren. Also mal versuchen, Dinge aufzuschreiben, sich oder sich aufschreiben zu lassen oder transkribieren.
Raushören, nachspielen. Raushören.
Ja, genau. Mit einer Kiste Bier ins Proberaumzentrum gehen und mal bei der Band anklopfen, fragen, ob man mal ein bisschen zuhören kann. Im Winter könnte auch Glühwein eine Methode sein. mit so einem Gulaschwagen, mit so einem rollenden Ding. Genau. Und was haben wir noch? Ach so, ja, sich die großen Meister mal angucken, ne? Und anhören. Mehr Konzerte besuchen. Grundsätzlich gilt immer, mehr Konzerte besuchen.
Ja, da hat man die Connections dann auch wieder. Und ganz wichtiger Punkt, denke ich, ist nicht zu früh aufgeben, beziehungsweise mit der realistischen Erwartungshaltung daran gehen, dass das ein bisschen dauern wird, bis sich das dann plötzlich natürlich anfühlt. Und dass es auch völlig okay ist, wenn das vielleicht, also wenn du danach nicht plötzlich ein ganz neuer Mensch oder ein neuer Musiker bist, sondern dass das natürlich auch in gewisser Weise mit dem, was du vorher gemacht hast, fusioniert, was da jetzt als Neues dazukommt und dass du vielleicht da am Ende eher dein eigenes Ding draus machst, wo jetzt noch eine spezielle Zutat mit dabei ist, als dass du jetzt quasi nur noch der Polka-Typ bist. So, ne? Aber vielleicht kommt dann die ein oder andere Polka, ja, kommen da in dem einen oder anderen Stück Polka-Vibes dann mal durch.
Sehr schön, sehr schön. ja, gut, ich würde sagen, wir schließen die Messe für heute. Noch irgendwelche weisen Worte von deiner Seite?
Nee, da bin ich ja der Falsche, keine Ahnung.
Da bin ich der Falsche, da möchte ich nicht zitiert werden.
Nee. Ja. Nee, dann würde ich sagen, war's das für heute. Schön, dass du dabei warst. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann gib uns doch 5 Sterne und eine schöne Bewertung auf deinem Lieblingspodcast-Portal. Erzähl anderen Musikern und Musikerinnen von uns und unterstütze uns, wenn du möchtest, gerne mit dem kreativen Kaffee im Monat auf patreon.com, Hauptsache Grooved. Und dann sehen wir uns oder hören uns die nächsten 3 Wochen? Ne, 2 Wochen nochmal wieder und dann geht's in die Sommerpause. Dann machen wir ein kleines Break und dann mal gucken, was wir uns dieses Mal ausdenken. Nach der letzten Sommerpause sind wir mit einem neuen Design und ein paar anderen Neuerungen in die Ecke gekommen. Wir werden da mal in uns gehen.
In diesem Sinne, ihr Lieben, egal ob Jazz, Prog oder Metal,
Hauptsache Groove.
So.